Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Christoph Sterz, guten Tag. Über 7 Millionen Abonnenten. Das schafft keine Zeitung in Deutschland, aber das schaffen Free Kickers in a Nutshell und Bibis Beauty Palace. Und das sind eben keine Zeitungen, das sind YouTube-Kanäle aus Deutschland. Das heißt, YouTuberinnen haben eine große Relevanz. Aber machen die auch Inhalte mit Relevanz?
Hallöchen, Popöchen, und da sind wir auch wieder. Schon wieder geht's los mit Minecraft, aber diesmal machen wir kein Let's Show mehr, sondern ein gemeinsames Let's Play, wie ich ja schon angekündigt habe.
Ich werde jetzt meine Mutter verarschen, ich werde Leute aus meiner Familie verarschen. YouTuber, den Sam, Freunde, gebt mir unbedingt einen Daumen nach oben, wenn ihr Bock habt, dass ich sowas
stimmt,
öfter
das können
mache.
Wir eigentlich nicht nur im April
ja,
machen,
eben, man könnte das ja einfach immer so machen.
Wunderschönes Packaging. Ich benutze absolut jeden Tag den Reinigungsschaum, den Gesichtsschaum und den Lippenbalsam. Der ist bei mir sogar schon fast leer. Also bis ich meinen Lippenstift leer kriege, das muss wirklich was heißen.
Das muss also wirklich was heißen. Und das war ein kleiner, nicht repräsentativer Ausschnitt aus der YouTube-Welt, die wir uns jetzt deutlich genauer anschauen mit wissenschaftlicher Expertise von Lütz Frühbrot. Der Kommunikationswissenschaftler von der Hochschule Würzburg-Schweinfurt hat nämlich gerade für die gewerkschaftsnahe Otto-Brenner-Stiftung eine Studie zum Thema erarbeitet und dafür die 100 erfolgreichsten YouTube-Kanäle untersucht. Und die spannende Frage ist jetzt natürlich, ob sich seine Ergebnisse mit unserem relativ willkürlich zusammengestellten Ausschnitt decken.
Absolut. Das, was Sie da vorgespielt haben, das ja, ist quasi repräsentativ für das, was wir ermittelt haben. Es gibt so gut wie keine journalistischen oder auch weitergefasst informierenden Inhalte, die beispielsweise auch mit Wissensvermittlung zu tun haben, wo das dann auch beispielsweise in den Bereich Edu oder Infotainment gehen würde. Es ist sehr viel Unterhaltung, sehr viel platte Unterhaltung, muss man ja leider sagen, dominiert ja von Trivialität. Auch repräsentativ, was Sie gerade eingespielt haben, es sind vorwiegend Einzelpersonen oder Duos, manchmal sind es auch kleine Gruppen von Personen, aber in erster Linie sind es in der Tat Influencer, die ganz stark die Top 100 der deutschen YouTube-Stars dominieren, und was auch zum Schluss deutlich rauskam, es ist sehr viel Werbung, Werbung, Werbung zu sehen.
Und ist das das Hauptproblem, denn dass jetzt Leute unterhalten, das muss man ja an sich noch nicht schlimm finden.
Das muss man sicherlich nicht schlimm finden. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, auf welchem Niveau spielt sich das ab? Natürlich kann man sagen, es gab früher schon eine Bravo. Ja, das ist ein Totschlagargument, das gesagt wird von den Verfechtern des Influencertums und der Influencerbranche. Ja, dass es eben halt Klamauk schon immer gegeben hätte, dass das eben halt Kinder und Pubertierende gerne sehen möchten. Das ist alles richtig. Aber das Problem ist aus meiner Sicht, dass hier so getan wird, als ob das Amateure wären. Es sind in der Tat aber Profis. Dahinter stehen Netzwerke. Und das andere ist, aus meiner Sicht, die Hauptintention dieser Videos ist oftmals tatsächlich Werbung zu betreiben. Und das wird eben halt auch oftmals nicht deutlich genug deklariert.
Wobei es da ja schon deutliche Regeln gibt, was Werbung angeht. Diese Regeln, die gelten ja nicht nur fürs Fernsehen, die gelten ja auch fürs Netz.
Ja, die fürs Netz sind sogar noch spezifischer formuliert. Das haben die Landesmedienanstalten gemacht in einem Leitfaden, den es seit 2015 gibt. Alles schön und gut, aber die Landesmedienanstalten mussten ständig nachbessern. Das ist ja sozusagen das, was wir in Schriftform vorzuliegen haben. Die andere Frage ist, ob sich die Influencer tatsächlich daran halten. Ja, die Landesmedienanstalten sagen, ja, das hat sich deutlich verbessert über die letzten Jahre. Wir haben eine Stichprobe durchgeführt von 30 Videos zu konsumnahen Themen, Bluetooth-Lautsprecher beispielsweise, Schulranzen und so weiter und so fort, und mussten leider feststellen, dass es mit der Werbekennzeichnung immer noch nicht so weit her ist.
Was natürlich auch insofern problematisch ist, als dass sich viele YouTuber ganz gezielt an Kinder und Jugendliche richten. Ist das auch eine Zielgruppe, bei der Sie festgestellt haben, ja, um genau die geht es bei den YouTube-Videos?
Wir haben gemerkt, dass eben halt insbesondere Kinder, ja, 7-8-Jährige, eine extrem wichtige Rolle auf und für YouTube spielen. Das fängt damit an, dass viele der Kommentare unter Influencer-Videos eher von Kindern geschrieben worden sind. Das geht damit weiter, dass bei vielen Videos in den Fans der Influencer zufällig, also wirklich zufällig ins Bild geraten, meist keine 10 Jahre alt sind. Und das hört damit auf, dass wir Influencer-Veranstaltungen besucht haben. Und auch hier schien die Altersgruppe 8 bis 12 Jahre besonders dominant zu sein. Also mit anderen Worten, wir haben Influencer, die zwischen 15 und 25 Jahren alt sind und die insbesondere eben halt Kinder bespaßen und das teilweise aus unserer Sicht in relativ verantwortungsloser Manier.
Und das bedeutet, Sie wollen auch mit dieser Studie zeigen, dass es dieses Problem gibt und dass sich da was ändern muss, damit halt Kinder und Jugendliche nicht mehr mit Werbung quasi bespielt werden, ohne dass es da jetzt so ganz klare Regeln gibt.
Richtig, also unser Ziel wäre es, eine gesellschaftliche Diskussion anzufachen und anzustoßen, darüber, ob wir YouTube wirklich so haben wollen, wie es im Augenblick ist. Also unsere Befunde sind aus unserer Sicht besorgniserregend. Es gibt eben halt nicht nur viel Klamauk, sondern extrem viel werbliche Inhalte, aber das allein ist es halt nicht. Also ich habe ehrlich gesagt sowas festgestellt, ich habe sehr viele Videos mir angeschaut in den letzten Monaten und ich habe da sowas festgestellt, ich nenne es mal eine kulturelle Abwärtsspirale, also die im Grunde seit der Einführung des Privatfernsehens in den 80er Jahren begonnen hat, also dass wir sehr viel platte kommerzielle Inhalte zu sehen bekommen. Und hier bei diesem Phänomen YouTube habe ich die Befürchtung, dass Kinder und dann eben halt die nachfolgende Generation, Kindergeneration schon sehr früh an Kommerz und Werbung gewöhnt werden und das als ganz normal betrachten. Es gibt natürlich auch viele, viele Inhalte auf YouTube, Musik, Fernsehsendungen, Dokumentation und so weiter und so fort, die da hochgeladen sind, die wirklich auch, sag ich mal, sinnvolle, anspruchsvolle Inhalte transportieren, teilweise eben halt auch locker gemacht, aber die befinden sich in Nischen.
Der Kommunikationswissenschaftler Lutz Frühbrot war das im aufgezeichneten Gespräch. Mit seinen Kolleginnen und Kollegen hat er sich YouTube angeschaut. Genauer Videos der 100 wichtigsten YouTuber mit Sitz in Deutschland. Aber die Meinungsmacht der YouTuberinnen und YouTuber geht nicht so weit, dass sie Gesetze stoppen können. Denn auch wenn viele YouTuber gegen die Reform des Urheberrechts der Europäischen Union waren und das auch öffentlich gemacht haben, die Mehrheit des Europäischen Parlaments hat vergangene Woche dann doch für die Reform gestimmt. Jetzt müssen noch die Regierungen der EU-Länder ihr Okay geben und dann wird jedes einzelne Mitgliedsland 2 Jahre Zeit haben, ein nationales Gesetz draus zu basteln. Wie genau das in Deutschland ablaufen könnte und was das für Folgen hat aus Sicht von Befürwortern und Kritikern, das berichtet Daniel Buß.
Dass das Europäische Parlament der Urheberrechtsreform zugestimmt hat, das hat Dietmar Wolf, Hauptgeschäftsführer des Zeitungsverlegerverbandes BDZV, auf einer Reise erfahren.
Kurze SMS bekommen, wie das Ergebnis war, zur Kenntnis genommen und
kein Champagner im Rucksack gehabt.
Nein, absolut kein Champagner.
Die Zeitungsverleger freuen sich vor allem auf das Leistungsschutzrecht. Vor allem Google soll künftig dafür bezahlen, dass es die Artikel von Verlagsseiten auflistet und drumherum Werbeplätze verkauft. In Deutschland gibt es so ein Gesetz schon seit bald 6 Jahren.
Das wird so ablaufen, wie das eben auch schon beim deutschen Leistungsschutzrecht abgelaufen ist, dass die Verlage auf die Plattformen zugehen, entweder einzeln, individuell, das ist ja jedem Verlag unbenommen, oder indem sie sich organisieren, zum Beispiel durch eine Verwertungsgesellschaft. Und das ist ja beim deutschen Leistungsschutzrecht auch so erfolgt.
Nur zahlt Google nicht, sondern streitet sich vor Gericht. Wolf ist aber zuversichtlich, das künftige europäische Recht werde den Verlagen helfen. Große Gesetzesänderungen seien aber wohl nicht notwendig. Anders sieht es bei der Plattformhaftung aus, den Urheberrechten etwa auf YouTube. Die CDU macht gerade Schlagzeilen mit dem Vorstoß, beim Überführen der Richtlinie in deutsches Recht Uploadfilter doch noch verhindern zu können, wird dabei aber kaum ernst genommen.
Das ist in meinen Augen Sand, der da von der CDU versucht wird, den Leuten in die Augen zu streuen,
sagt Jens Zimmermann, der digitalpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, immerhin ein Koalitionspartner.
Allen Expertinnen und Experten, mit denen ich gesprochen habe, denen ist nichts anderes eingefallen als eben diese Upload-Filter.
Elisabeth Winkelmeier-Becker ist die Sprecherin der Unionsfraktion für Recht. Sie sagt selbst, die Technologie hinter den Upload-Filtern würden Internetplattformen tatsächlich brauchen, um festzustellen, ob sie an einem Foto, Video oder Text Rechte halten oder nicht. Allerdings:
Wir wollen die Verfahren und die Sorgfaltspflichten der Plattformen dabei so ausgestalten,
gestalten, dass ein Upload zunächst immer möglich ist und deshalb dann auch keine Anreize für ein Overblocking bestehen.
Das oberste Ziel der Reform sei schließlich, dass Plattformen Lizenzen erwerben und so Kreative bezahlen.
Wenn keine Lizenz besteht, dann soll kurzfristig geklärt werden, ob der Rechteinhaber eine individuelle Lizenz nachträglich vereinbaren will. Das wäre seine erste Option. Die zweite Möglichkeit ist, dass er die Löschung des Uploads will, der gegen sein Urheberrecht verstößt. Und die letzte Möglichkeit ist, dass er auch einfach damit einverstanden ist, dass sein Werk ohne Lizenz genutzt wird, weil er vielleicht gar nicht in der kommerziellen Nutzung interessiert ist.
Mit so einer Regelung könnten Plattformbetreiber auch Livestreams selbst dann laufen lassen, wenn die Urheberrechtsscanner Alarm schlagen. Judith Steinbrecher, die Urheberrechtlerin des IT-Branchenverbandes Bitkom, mahnt indes, auch bei diesem Modell müssten Plattformbetreiber am Ende viele Inhalte rausfiltern.
Weil man nicht so viele Lizenzverträge schließen kann, als dass jeglicher Content abgedeckt ist. Das heißt, für den Bereich, wo es keine Lizenzverträge gibt, muss dann doch ein Upload-Filter her, um das tatsächlich technisch umsetzen zu können und dort auch einer Haftung entgehen zu können.
Und woher sollen Plattformbetreiber eigentlich wissen, welche Inhalte urheberrechtlich geschützt sind? Für Bitkom-Juristin Steinbrecher führt kein Weg an einer Art europäischer Superdatenbank vorbei. Die sei jedoch so kompliziert, dass es die bisher nicht mal für Musik gäbe.
Wir sprechen aber hier ja auch nicht nur über Musikinhalte, sondern jegliche urheberrechtlich geschützte Inhalte. Also auch ein Foto, was Sie selber privat irgendwo machen, hat einen urheberrechtlichen Schutz. Und ja, das ist eine große Herausforderung, dort wirklich auch das Informationsmaterial zu haben, was eine Plattform benötigt, um da Rechteklärung vornehmen zu können.
Upload-Filter, Lizenzdatenbanken und das Leistungsschutzrecht. Den Betreibern könnte das am Ende zu viel, zu teuer oder zu riskant werden. Sie könnten einzelne Angebote einstellen, so wie Google vor Jahren Google News in Spanien, nachdem auch dort bereits ein Leistungsschutzrecht eingeführt wurde. In Deutschland ließ Google Verlage, die weiter gelistet werden wollten, unterschreiben, dass das erstmal kostenfrei passiert. Ein Trick. Dietmar Wolf vom Zeitungsverlegerverband BDZV runzelt die Stirn.
Ich gehe davon aus, dass Google auch überlegen wird, ja, auch Verlage vielleicht auch auszulisten, aber wenn sie das europaweit tun möchten, das ist schon ein sehr großer Markt mit über 500 Millionen potenziellen Nutzern. Das werden Sie sich schon gut überlegen, ob Sie das machen. Da war ein einzelner Markt wie Deutschland oder eben auch Spanien doch schon eben eine andere Sache.
Meint Dietmar Wolf vom BDZV. Die Regierungen der EU-Länder werden über das Urheberrecht wahrscheinlich Mitte April abstimmen, und zwar im Rat für Landwirtschaft und Fischerei. Also mutmaßlich mit relativ wenigen Fachpolitikern und auch nicht mit Deutschlands Justizministerin Katharina Barley, obwohl die SPD-Politikerin innerhalb der Bundesregierung zuständig ist für das Thema. Fußballvereine filmen sich selbst beim Training oder in der Kabine. Politiker nehmen mit ihrem Smartphone schnelles Statement auf und jagen es sofort hoch bei Twitter, Facebook oder YouTube. Und die Polizei, die nutzt die sozialen Netzwerke auch sehr gerne, um direkt zu informieren. Und auch wenn dieses Informieren grundsätzlich legitim ist, es wirft einige Fragen auf. Das macht ein aktueller Fall aus Bremen deutlich, über den jetzt unsere Landeskorrespondentin Felicitas Böselager berichtet.
In den frühen Morgenstunden geht bei Gerrit Schröders Nachrichtenagentur Nonstop News ein Anruf ein. Ein Anwohner aus Delmenhorst beobachtet, dass vermummte Polizisten in seiner Straße ein Wohnhaus durchsuchen. Der Bereitschaftsreporter rückt aus und dreht mit seinem Kamerateam Bilder. Soweit ein normaler Vorgang in seiner Agentur, sagt Schröder. Um 8 Uhr ruft Schröder dann bei der Pressestelle der Polizei an, um Hintergrundinformationen zu bekommen und zu fragen, wo sie weitere Einsätze filmen können.
Aufgrund der Bildernachfrage könnte ich nur sagen, sie würden diesmal selber Bilder und auch Videos anfertigen und die später bereitstellen. Das wurde mir also auch schon um 8 Uhr angekündigt,
berichtet Schröder. Mehr Informationen, als dass es sich um eine größere Razzia handelt, erhält er nicht. Es ist aber bei einer Razzia nicht ungewöhnlich, dass die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen erstmal keine Auskunft gibt.
Gegen 9.30 Uhr dann, auf Nachfrage bei der Pressestelle, hieß es dann, ja, wir können Ihnen jetzt immer noch nicht sagen, um was es geht, wir besprechen uns dazu noch, aber Sie können ja mal bei Twitter reingucken, wir haben schon was bei Twitter eingestellt. Das heißt, dem Journalisten wurde am Telefon keine Auskunft gegeben, aber 20 Minuten vor dem Telefonat wurde bereits ein Tweet abgesetzt mit Informationen, die mir hätten gereicht.
Für weitere Informationen sollten die Journalisten auf eine Pressemitteilung warten, heißt es. Diese Pressemitteilung erscheint um 1:15. Wenige Minuten vorher veröffentlicht die Polizei auf ihrer Facebook-Seite ein Video mit Informationen und Bildern von der Razzia. Es mutet wie ein journalistisches Video an. Der Bremer LKA-Chef berichtet vor der Kamera von den Maßnahmen.
Der Polizei Bremen ist heute mit Unterstützung der Polizei Niedersachsen und des Zolls in einem von der Staatsanwaltschaft Bremen geleiteten Ermittlungsverfahren ein erfolgreicher Schlag in der Bekämpfung der Clankriminalität gelungen.
Schröder wundert sich angesichts dieses Videos, warum seine Agentur dann noch keine Möglichkeit zu einem Interview bekommen hatte.
Das heißt also, die Polizei hat sich erstmal selber interviewt und die Daten gesammelt und waren im Grunde die Ersten, die damit raus konnten, bevor Journalisten die Möglichkeit hatten, darüber im Grunde auch tiefgreifend zu berichten.
Außerdem konnten Fernsehsender die von der Polizei gedrehten Bilder für ihre Berichterstattung nutzen. Weil die Fernsehsender auf die Videos der Polizei zurückgreifen können, entgehen Schröders Agentur, so sagt er, an diesem Tag 500 Euro. Aber das sei nicht der ausschlaggebende Punkt für seine und die Empörung des Deutschen Journalistenverbandes Bremen.
Wir kritisieren als DJV Bremen vor allem die zeitliche Abfolge. Wenn es Anfragen gibt von Journalisten, dann müssen die zunächst beantwortet werden und bedient werden. Und erst danach kann ich als Pressestelle natürlich auch mein eigenes Material drehen für die Verwendung auf Facebook oder ich kann eine Pressemitteilung schreiben, keine Frage. Aber zunächst muss ich die Journalisten bedienen und darf die nicht vertrösten und dann mit meinem eigenen Material auf den Markt kommen. Das sehen wir sehr, sehr kritisch.
Sagt Regine Suhling vom DJV Bremen. In einer Stellungnahme gegenüber dem Deutschlandfunk schreibt die Polizei, sie nehme die geäußerte Kritik ernst. Den Vorwurf, dass Presseanfragen zunächst nicht bedient wurden, weist sie jedoch von sich. Allen Presse- und O-Ton-Anfragen sei, wie bei vergleichbaren Einsätzen, unabhängig von den eigenen Veröffentlichungen nachgekommen worden. Schröder und Suhling bestätigen, dass es nach der Veröffentlichung des Videos die Möglichkeit gab, O-Töne von der Polizei zu bekommen. Sie kritisieren vor allem den Wettbewerbsvorteil, den die Behörde hatte, weil sie als erstes mit dem Video auf dem Markt war. Außerdem sei es etwas anderes, wenn Journalisten selbst vor Ort beobachten und Fragen stellen können.
Ja, und diese Rolle scheint in Bremen die Polizei einfach mal selbst übernommen zu haben, auch wenn das gar nicht ihr Job ist. Das war ein Beitrag von Felicitas Böselager. Große Recherchen, die landen im Fernsehen, im Netz, im Radio oder in der Zeitung. Und manchmal, da schaffen sie es auch auf die Bühne. Aktuell ist das so beim Theater Bonn. Da ist ein Recherche-Thriller über europäische Steueroasen zu sehen und zu hören und mitzuerleben. Es geht um den Mord an der maltesischen Journalistin Daphne Caruana Galizia. Und für unseren Autoren Henning Hubert wirft das die Frage auf, ob Theater nicht vielleicht sogar mehr Aufklärungsarbeit leisten kann als zum Beispiel ein Zeitungsartikel.
Der Titel des Theaterstücks spricht sich nicht ganz leicht. Er lautet »Oh, wie schön ist Panama«. Malta. Dabei ist Panama durchgestrichen und übrig bleibt, oh wie schön ist Malta. Es geht um verfolgte Journalisten, um unbequeme Reporter, die Finanzbetrügereien aufdecken, Verbrechern oder Regierungen unangenehm werden.
Laut Reporter ohne Grenzen sind in den letzten 3 Jahren 200 Journalisten getötet worden und 300 weitere aufgrund ihrer Arbeit eingesperrt. Apropos, wie läuft's an Malta?
Regisseur Simon Solberg hat seinen jüngsten Recherche-Thriller gespickt mit Tweets und Blog-Einträgen von Daphne Caruana Galizia. Die kann man zwar nach wie vor auch online nachlesen. Auf der Bühne, gesprochen von Schauspielern, können sie, wie ihr letzter Blog vor der Ermordung, aber eine stärkere Wirkung entwickeln.
Es gibt überall Gauner, wo man hinschaut. Die Lage ist ausweglos.
Alles findet sich so auch in Pressearchiven oder auf Wikipedia, ist bereits gut dokumentiert. Für den Theatermacher Simon Solberg waren die Panama Papers und der Mord an Daphne Caruana Galizia auch nur Ausgangspunkt für seinen Recherche-Thriller über europäische Steueroasen.
Dass die Pressefreiheit zunehmend in Gefahr kommt, das war eigentlich der Hauptpunkt, wie es alles losging. Das Ringen eigentlich darum, dass das eins unserer wichtigsten Werte ist, die wir haben. Dass wir Zugang zu Wissen haben, dass wir Leute haben, die dahinter gucken können.
So motiviertes Theater, das auf Presseberichten basiert, wann leistet es sogar mehr an Wahrheitssuche und Informationsvermittlung als der Journalismus? Bonns Generalintendant Bernhard Hellmich antwortet, wenn es seinen eigenen Formen der Vermittlung vertraut, mit denen Identifikation und Wahrheitsfindung geschehen können.
Bei dieser Art von Theater ist es natürlich immer die ganz große Kunst, das Theatralische, das Sinnliche, das Dramatische, das, was uns sofort packt und bewegt als Zuschauer, mit dem in Einklang zu bringen, was recherchierte Wahrheit ist. Und da dient natürlich dann ganz oft Journalistik auch als Grundlage für das, was im Theaterprojekt zu erleben ist. So war es etwa bei unserem Bonopoly-Projekt in der vergangenen Spielzeit, das sehr, sehr stark auf ganz ausführlichen Recherchen fußte, die der Generalanzeiger gemacht hat.
Die lokale Tageszeitung hatte in ihrer Reihe Millionenfalle aufgeklärt über den Bauskandal des WCCB-Kongresszentrums in Bonn. Über einen Zeitraum von 6 Jahren erschienen 95 meist ganzseitige Artikel mit vielen Namen der Beteiligten des WCCB-Skandals. Regisseur Volker Lösch konnte dieses Material nutzen. Das Theater nannte aber keine Klarnamen. Wie die Oberbürgermeisterin hieß, die windigen Finanzhaien aufgesessen war, das musste sich jeder Theaterbesucher selber denken. Der Verzicht auf Klarnamen kann zum einen juristischen Ärger vermeiden, Verleumdungsvorwürfe, Verletzung der Persönlichkeitsrechte, zum anderen den Blick aufs Allgemeine weiden, betont die Bonner Dramaturgin Elisa Hempel.
Nichtsdestotrotz sind das in diesem ganz expliziten Fall ja eigentlich eher Sinnbilder für Politikerinnen, wie sie überall in allen Kommunen, in allen deutschen Städten auftauchen. Also das Thema Ausverkauf der Städte, und tatsächlich haben wir das ja nicht nur bei uns in Bonn.
Damit diese Konstruktion aufgeht, legt Recherchetheater gerne seine Quellen offen und verrät dem Zuschauer einiges über seine Arbeitsweise. Beim Stück über den Mord an Daphne Caruana Galizia etwa gleich zum Beginn, wenn eine Investigativkollegin auftritt.
Naja, machen wir uns nichts vor. Wir wissen das alles. Es gibt keine neuen Beweise, alle Informationen sind uns auch schon bekannt. Alles hier ist schlicht zusammengetragen. Schlimmer noch, neben vielem Wahren ist auch einiges erfunden. Also zum Beispiel Orte und Menschen oder Geschehnisse wurden aus dem zeitlichen Kontext gerissen. Oder auch existierenden Personen werden Worte in den Mund gelegt, die sie eigentlich nie gesagt haben.
Es ist eine spannende Liaison. Recherchetheater betont die Notwendigkeit zur Fiktionalisierung und Überformung. Es geht mit journalistischem Material auf der Bühne mit seinen Mitteln um und hilft so dabei, in der Presse aufgeworfene gesellschaftliche Missstände zu erkennen und zugleich Distanz zu diesen Missständen aufzubauen. In diesem Punkt kann ein Theaterabend mehr leisten als fleißige Zeitungs- oder Online-Lektüre, auch wenn beide denselben Skandal zum Thema haben.
Henning Hubert war das über journalistische Recherchen auf der Bühne, über das Stück »Oh, wie schön ist Malta« im Moment beim Theater Bonn auf dem Programm. Und was bei uns jetzt am Schluss der Sendung auf dem Programm steht, ist ja wohl ziemlich klar. Bitteschön.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Melina Reichert-Hahn. Ich bin stellvertretende Redaktionsleiter in den Lokalredaktionen Bad Salzung und Schmalkalden der Südthüringer Zeitung Freies Wort. Wir machen morgen auf unserer lokalen Seite 1 auf mit der Überschrift Nie wieder Urlaub. Das ist ein Text über den Amtsgerichtsdirektor, der am Freitag bei uns in Bad Salzung verabschiedet worden ist. Und meine Kollegin, die über ihn geschrieben hat, hat das so ein bisschen menschlich in dem Text gemacht. Und da hat er eben bedauert, dass er nicht mehr arbeiten kann, dass es sein letzter Arbeitstag, aber gleichzeitig auch sein letzter Urlaubstag ist.
Das Bauhaus hat es weit gebracht von Weimar aus, hat es in die weite Welt geschafft, zum Beispiel bis nach Israel und in die USA. Darum geht's gleich nach den Nachrichten im Büchermarkt. Medias Res gibt's morgen wieder ab 15.35 Uhr und im Netz auf deutschlandfunk.de/mediasres. Ich bin Christoph Sterz und ich wünsche Ihnen noch einen guten Montag.